Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Lernspiele oder Handyspiele, dafür steht die deutsche Spieleindustrie vor allem. Die großen Blockbuster für Konsolen oder Computer, die kommen aus anderen Ländern. Und dort wird auch das große Geld verdient. Das soll sich ändern, Deutschland möchte mitspielen. Und deswegen gibt es ab heute Fördergelder für Spieleentwickler. Was die bringen, ein Thema in dieser Sendung. Und der Chiphersteller Infineon plant eine Milliardenübernahme in den USA. Auch das schauen wir uns genauer an. Mein Name ist Sina Fröndrich, herzlich willkommen. Die SPD stellt sich neu auf. Das Trio Schwesig-Dreyer-Schäfer-Gümbel übernimmt kommissarisch den Vorsitz. Der Rückzug von Andrea Nahles hat nicht nur die SPD durcheinander gewirbelt. Auch für die Bundesregierung stellt sich die Frage, wie standhaft sie ist. Das Ganze sorgt auf jeden Fall für Unsicherheit, auch in der Wirtschaft. Jan Plate ist für uns im Börsenstudio in Frankfurt am Main. Herr Plate, welche Verunsicherungen beobachten Sie dort?
Ja, also der DAX hat sich vom Tagestief mittlerweile sogar ein gutes Stück erholen können. Er notiert jetzt eigentlich nur noch leichte Minus mit einem 0,25% Abschlag bei 11.713 Punkten. Und ja, die Situation der SPD und der Bundesregierung, das verunsichert natürlich sozusagen zusätzlich, wobei die Situation in Deutschland durch die vielen anderen Themen ja überlagert wird, etwas in den Hintergrund gedrängt wird. Aber genau das möchte ich jetzt besprechen im Börsengespräch mit Joachim Schallmeier von der Deka Bank. Er ist dort Leiter der Kapitalmarktstrategie. Und eben dieses Chaos rund um die SPD, die deutsche Bundesregierung, aus Ihrer Sicht, wie sehr beschäftigt es die Finanzmärkte?
Für die Finanzmärkte ist es kein allzu großes Thema. Man sieht es ja auch an der Reaktion der Kapitalmärkte jetzt im Tagesverlauf. Die Märkte sind vielmehr im Bann der globalen Entwicklung und hier vor allen Dingen der Handelsstreitigkeiten. Natürlich die Situation in Deutschland da nicht wirklich hilfreich, aber es ist nicht das vordringliche Thema, was aktuell diskutiert wird. Hier sind wirklich die Handelsstreitigkeiten das, worauf der Markt schaut.
Bleiben wir aber noch mal ein bisschen bei Deutschland. Es wird geredet oder spekuliert natürlich jetzt auch über Neuwahlen in Deutschland. Fürchten die Märkte Neuwahlen in Deutschland?
Also wenn es hier wirklich zu einem Bruch der Koalition käme mit der Perspektive auf Neuwahlen, dann ist es sicherlich was, wo der Markt dann genauer hinschauen wird. Vor allen Dingen auch, weil er es in den gesamteuropäischen Rahmen einwertet. Und hier stehen ja doch wichtige Entscheidungen an, die Findung des Kommissionspräsidenten und so weiter. Viele wichtige Entscheidungen, die dann sich nach hinten verzögern würde. Das heißt, wir hätten wieder eine gewisse Hängepartie hier in Europa. Und das ist sicherlich nichts, was die ausländischen Anleger dann nach Europa zurücklocken würde.
Wie sieht es auch aus mit Deutschland, wenn jetzt Neuwahlen kämen? Wäre das schlecht für die Konjunktur aufgrund der jetzigen Situation? Rechnen Sie da vielleicht auch eher noch mit einer Rezession in Deutschland?
Also Rezession ist in Deutschland nicht in Sicht, ob Neuwahlen oder nicht. Die Wirtschaft ist aber unter zahlreichem Druck. Das ist die Automobilindustrie nach wie vor das Thema und natürlich als exportgetriebene Nation die globalen Handelsstreitigkeiten. Also der Druck kommt schon von allen Seiten. Das heißt, das ein oder andere Zehntel am Wachstum wird man auch ohne, dass es jetzt politisch tatsächlich nochmal heftiger zur Sache geht, sicherlich eher mal in Frage stellen können.
Ich wollte das ein bisschen aufgreifen, was Sie schon getan haben, den Blick Richtung Europa weiten, was da ansteht, beziehungsweise eben jetzt momentan geschwächte deutsche Regierung und dann ja auch der Blick nach Italien insbesondere. Ist das ein giftiger Cocktail?
Naja, also die Europawahlen haben ja gezeigt, dass in der Summe es zwar ein großes Votum pro Europa gegeben hat, aber in einzelnen Ländern, ob es jetzt UK ist, sicherlich auch Italien zählt eben auch dazu, sieht man eben doch, dass auf regionaler Ebene dann wirklich die Schwierigkeiten etwas hochköcheln. Und das werden sie in den nächsten Monaten. Und in Italien gerade sind ja zahlreiche angelegt. Und damit wird sich der Kapitalmarkt in den nächsten Monaten wieder beschäftigen. Man sieht es schon jetzt an den Risikoaufschlägen für italienische Staatsanleihen. Die steigen nicht sprunghaft, aber doch kontinuierlich an. Also der Markt wird wieder skeptischer, was das Thema Italien anbelangt.
Und beim Anleihemarkt wollt ihr auch gerne noch mal ein bisschen bleiben. Denn trotz Regierungskrise in Deutschland, viele Anleger fliehen in den sicheren Hafen deutsche Staatsanleihen. Die durchschnittliche Rendite deutscher Staatsanleihen ist deutlich im Minus, nahe einem Minus-Rekordniveau. Welche Signale sendet da der Anleihemarkt?
Das Phänomen ist ja, dass es gar nicht mehr so viele sichere Anlagen gibt. Und Bundesanleihen sind eben noch eine Anlageklasse, die Sicherheit verspricht. Stabilität der Regierung hin oder her, neben Treasuries im Übrigen. Also von daher, das ist diese Flucht in Sicherheit, weil wir eben insgesamt derzeit ein etwas unschöneres Kapitalmarktumfeld wieder haben. Allerdings muss man auch sagen, also die Renditen jetzt bei minus 20 für die 10-Jährigen, das ist schon sehr viel und da dürfte nicht mehr allzu viel nach unten passieren.
Wenn wir so ein bisschen ein Fazit des Gespräches machen, wenn Sie den Satz vervollständigen oder fortführen, der Sommer am deutschen Finanzmarkt wird?
Alles andere als langweilig und ein bisschen volatiler als vorher.
Da werden wir vielleicht auch nochmal dann widersprechen. Danke soweit erstmal für den Besuch. Das war Joachim Schallmeier von der DK Bank bei uns.
Und Herr Plate, ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den Sie gerade schon angesprochen haben, die deutschen Staatsanleihen. Wie entwickeln die sich denn heute?
Ja, sie sind weiter sehr, sehr gefragt. Die durchschnittliche Rendite eben von den deutschen Staatsanleihen geht dementsprechend dann auch weiter zurück, eben ins Minus, wie es schon erwähnt wurde, und jetzt auf minus 0,26%. Dementsprechend ist Gold zum Beispiel dann gefragt und der Goldpreis kann deutlich zulegen. Im Vergleich zum Freitagabend um fast 20 Dollar geht es da nach oben. Der Goldpreis notiert bei rund 1.317 Dollar. Und der Blick auf den Währungsmarkt, na, der Euro, der steht bei 1,1188
Dollar. Infineon plant eine Milliardenübernahme in den USA. Das haben wir später noch in der Sendung. Wie kommt das an?
Also das verschreckt die Anleger erstmal. Die Aktie mit einem Minus von 7,5%. Manchen scheint die geplante Übernahme als teuer, noch dazu jetzt im derzeitigen unsicheren Marktumfeld. Und für die geplante Übernahme soll es eine Kapitalerhöhung geben. Das bedeutet also neue Aktien und damit dann pro Aktie weniger Gewinn. Und außerdem, wenn Infineon nun ein anderes Unternehmen übernimmt, dann schwindet ja damit die Spekulation, dass Infineon selber vielleicht übernommen würde und dafür ein guter Preis gezahlt würde. Also auch deswegen ist eben die Infineon-Aktie mit 7,5% doch recht deutlich im Minus.
Und wir sehen ein deutliches Minus bei der Deutschen Bank. Die Aktie kostet so wenig wie nie. Was steckt dahinter?
Ja, ein neues Rekordtief, eben die Unsicherheit. Wie kommt es mit dem Umbau voran? Kommt vielleicht doch noch eine Kapitalerhöhung? Jetzt ein neues Rekordtief von 5,80 € bei der Deutschen Bank und die Aktie insgesamt mit einem Abschlag von etwas mehr als 4%. Während zum Beispiel andererseits der DAX-Konzern und Zahlungsdienstleister Wirecard die Aktie kann zulegen. Das Papier mit einem Plus von fast 3%. Der Kurs profitiert von Aussagen des Chefs Markus Braun zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr. Markus Braun hatte gestern auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben, dass Wirecard auf ein herausragendes erstes Halbjahr 2019 zusteuere.
Und soweit vielen Dank an Jan Plate mit dem Börsenbericht heute Mittag. Sie stecken in Smartphones, in Elektromotoren, in Akkus oder auch Leuchtstofflampen seltene Erden. 17 Metalle, die vor allem in China gefördert werden. China hat so etwas wie ein Monopol auf dem Weltmarkt und damit auch ein Druckmittel. Die Ankündigung vergangene Woche, die seltenen Erden zu verknappen, beunruhigt deswegen nicht nur die deutsche Industrie. Der Handelskonflikt mit den USA verschärft sich dadurch und China hat nun noch einmal sehr deutlich gemacht, Schuld an all dem seien die USA. Markus Pfalzgraf.
Es begann mit den Abendnachrichten im chinesischen Staatsfernsehen Ende Mai. Zuerst eine Meldung über Xi Jinping. Nichts Ungewöhnliches. Der Präsident ist sehr präsent zur besten Sendezeit. Auch der Bericht scheint zunächst unspektakulär. Xi Jinping, weißes Hemd und dunkler Anzug, besucht eine Fabrik in der südöstlichen Provinz Jiangxi und schaut sich dort seltene Erden an. Weil er aber deren Bedeutung als strategische Rohstoffe hervorhebt, die wichtig seien für eine nachhaltige Entwicklung, wurden Beobachter hellhörig. Der Besuch und die Bemerkungen des Präsidenten dürften nicht zufällig in eine weitere heiße Phase des Handelskonflikts mit den USA gefallen sein. China sorgt für 90% der weltweiten Produktion seltener Erden. Diese Hightech-Metalle sind wichtig, sogar teilweise unersetzlich für die Herstellung verschiedener Geräte, zum Beispiel Smartphones, Prozessoren, aber auch größerer Industrie- und sogar Militäranlagen. Wenn China die Produktion oder den Handel damit herunterfahren würde, könnte das für abnehmende Länder wie die USA zum Problem werden, die wiederum einen Großteil dieser Rohstoffe aus China beziehen. Ein perfektes Druckmittel also im weiter eskalierenden Handelskonflikt?
Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt,
formulierten Chinas Staatsmedien ungewohnt deutlich.
Werden seltene Erden eine Gegenwaffe Chinas zu dem ohne jeden Grund aufgebauten Druck der USA? Die Antwort ist kein Geheimnis.
Doch wie so oft wurden die ausufernden Spekulationen wieder eingefangen, zumindest ein bisschen. Der Vizehandelsminister Wang Shouwen, eine wichtige Figur in den Streitigkeiten und Verhandlungen mit den USA, sagte bei einer Pressekonferenz:
Wir haben die weltgrößten Vorkommen an seltenen Erden. Wir wollen den angemessenen Bedarf anderer Länder sicherstellen. Aber es ist inakzeptabel, wenn andere Länder seltene Erden aus China nutzen, um Chinas Entwicklung zu behindern.
Ähnlich hat sich auch die wichtige Nationale Entwicklungs- und Reformkommission geäußert. Die Drohung, wenn auch leicht abgeschwächt, wird in China als Antwort auf Provokationen der USA gesehen. Die US-Regierung hatte den Mobilfunk- und Netzausrüster Huawei wegen des Verdachts auf mögliche Wirtschaftsspionage auf eine schwarze Liste gesetzt und damit faktisch Geschäfte mit Unternehmen wie Google oder amerikanischen Chip-Herstellern unmöglich gemacht. Huawei, immerhin zweitgrößter Smartphone-Hersteller der Welt, soll in den vergangenen Tagen seine Produktion von Mobiltelefonen verringert haben. Das berichtet die Hongkonger Zeitung South China Morning Post.
Und der Bann gegen Huawei betrifft auch Infineon. Der Münchner Chip-Hersteller gehört auch zu den Lieferanten für Huawei. Allerdings, dieses Chip-Geschäft spielt längst nicht die große Rolle für Infineon. Das Unternehmen ist deutlich aktiver als Autozulieferer. In 8 der 10 weltweit meistverkauften Hybrid- und Elektroautos stecken Chips von Infineon. Und dieses Geschäft soll nun mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA gestärkt werden. Mehr zu diesem geplanten Deal von Mischa Erhardt.
Mit einem Kaufpreis von rund 9 Milliarden US-Dollar ist die geplante Übernahme die bislang größte, an die Infineon sich gewagt hat. Manche Beobachter meinen, der Kaufpreis für Cypress Semiconductor sei mindestens stolz, eigentlich aber zu hoch. Das sieht Infineon-Chef Reinhard Ploss natürlich anders.
Es ist ein stolzer Preis, da ist kein Zweifel. Wir sind aber im Halbleitermarkt sehr gut positioniert mit diesem Deal. Und wenn Sie unsere Erwartungshaltung bezüglich der Synergien ansehen, dann ist das natürlich eine erhebliche Wertgewinnung, die bei uns übrig bleibt.
Infineon rechnet durch die Übernahme mit 1,5 Milliarden Euro mehr Umsatz und Synergien, also Einsparungen von 180 Millionen Euro jährlich. Doch nicht nur das. Der Chiphersteller aus dem Raum München will vor allem seine Position in technologischen Zukunftsfeldern stärken. Das sind etwa Chips für die Automobilbranche und die sich durchsetzende Vernetzung von Dingen mit dem Internet, also dem Internet der Dinge. Mit dem Zukauf würde der Konzern nach eigenen Angaben auf Platz 8 aller Chiphersteller weltweit vorrücken. In Sachen Chips für die Automobilbranche sieht sich Infineon an der Weltspitze. Deswegen meint Robert Halver, Aktienstratege der Baader Bank, dass die Übernahme grundsätzlich eine gute Idee sei.
Bei Halbleiter muss man groß sein, man muss die Preise diktieren. Erstens. Zweitens, man muss innovativ sein. Man muss also in die Bereiche auch reinkommen, die ja immer stärker von Digitalisierung betroffen sind. Automotive, E-Mobilität, die Ersetzung des Menschen durch die Maschine. Dafür braucht man die Zutaten, um da vorne mitmischen zu können.
Um vorne mitmischen zu können, aber braucht Infineon vor allem noch die Zustimmung der Aufsichtsbehörden in den USA. Und die ist noch nicht sicher. 2016 beispielsweise scheiterte der Kauf des US-Unternehmens Wolfspeed am Widerstand der US-Regierung. Wolfspeed sei relevant für die nationale Sicherheit, hieß es in Washington. In diesem Fall geht Konzernchef Ploss davon aus, grünes Licht zu bekommen.
Die Produkte hier sind eigentlich Produkte, die außerhalb dieses relevanten Bereiches liegen und haben uns auch umfänglich nach dieser Erfahrung mit den entsprechenden Experten ausgetauscht und glauben, hier eine sehr solide Position zu haben.
Ein Risiko angesichts des vergleichsweise hohen Preises schließlich ist die Möglichkeit, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter eskaliert. Denn Infineon hat sich in den vergangenen Jahren stark auch darauf ausgerichtet, im Automarkt Chinas seine Technologien zu verkaufen. Robert Halver.
Was passiert zum Beispiel, wenn dieser Handelskonflikt so eskaliert, dass es eine westliche und östliche Hemisphäre gibt, ja, dass die Chinesen, ich sag mal, den Pazifikraum sehr stark für sich nutzen und die Amerikaner die andere Seite, den Atlantik, Europa, dann hat man natürlich mit Zitronen gehandelt, wenn man dann die Potenziale in China nicht nutzen kann.
Im vergangenen Geschäftsjahr hat Infineon einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro ausgewiesen. Cypress Semiconductor verdiente umgerechnet rund 317 Millionen Euro. Sollten die Aufsichtsbehörden dem Deal zustimmen, will Infineon die Übernahme bis spätestens Anfang kommenden Jahres abschließen.
Mischa Erhardt war das. Die finanzielle Belastung durch Mieten steigt, vor allem in vielen Großstädten. Experten sehen darin eine sehr bedenkliche Entwicklung. Mehr jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hatten im vergangenen Jahr 2 von 10 überschuldeten Verbrauchern in Deutschland, die bei einer Schuldnerberatungsstelle Hilfe suchten, Mietschulden. Gerade in Ballungsräumen geraten Mieter zunehmend in Zahlungsschwierigkeiten. Darauf weisen Verbraucherschützer und auch der Verband der Insolvenzverwalter hin. Den Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge sind Mietschulden im Osten deutlich weiter verbreitet als im Westen. Die Post teilt mit, dass ein Standardbrief ab Juli 80 Cent kosten wird. Bislang sind es 70 Cent. Das Porto für eine Postkarte werde von 45 auf 60 Cent steigen. Und die Preise sollen dann laut Post bis Ende 2021 unverändert gelten. Die Sicherheitslage im Internet hat sich dem Verein Deutschland sicher im Netz zufolge verbessert. Nach 3 Jahren gesunkener Indexwerte seien diese nun gestiegen, erklärte Thomas Krämer, der Chef des vom Bundesinnenministerium unterstützten Vereins.
Die Anzahl der Sicherheitsvorfälle, die Verbraucher erlebt haben, die sie wahrgenommen haben, ist im letzten Jahr zurückgegangen.
Gut.
Das Sicherheitswissen der Verbraucher ist im letzten Jahr gestiegen. Noch besser.
Aus dem Index, den der Verein erstellt, geht hervor, wie sicher sich Bürger im Umgang mit dem Netz fühlen und wie informiert sie sind. Der Verein weist darauf hin, dass der Kenntnisstand der Internetnutzer über Sicherheitsfragen sehr unterschiedlich sei. Der US-Flugzeugbauer Boeing hat ein weiteres Problem bei seinen Maschinen eingeräumt. Bei einigen der Mittelstreckenflieger könne ein Teil an den Flügeln fehlerhaft sein, erklärte Boeing. Betroffen seien auch Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX, die derzeit nach 2 schweren Unglücken nicht fliegen dürfen. Es gebe so wörtlich potenziell Probleme bei einer Charge des von einem Zulieferer stammenden Bauteils. Der Handelsstreit verschlechtert die Beziehungen zwischen China und den USA zunehmend. Das Bildungsministerium in Peking warnte vor einem Studium in den USA. Studenten und Wissenschaftler sollten vor einem solchen Schritt Risiken besser abschätzen und geeignete Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums. Die Warnung ist chinesischen Medien zufolge eine Reaktion sowohl auf den Handelskonflikt als auch auf Vorfälle, in denen chinesische Studenten in den USA sich diskriminiert gefühlt hatten.
Wirtschaftsnachrichten von Birgit Becker. Daddeln, Ballern, Zocken. Spiele für Computer und Konsolen wurden lange Zeit als nerdig betrachtet. Doch inzwischen haben sie auch in Deutschland die Schmuddelecke verlassen. Denn das Ganze ist ein Milliardenmarkt. Das hat auch die Politik erkannt. Sie will die Industrie fördern. Ab heute können Spieleentwickler Geld beantragen. Das Ziel, der geringe Marktanteil deutscher Spiele soll steigen. Ob diese Rechnung aufgeht, Martin Schütz hat nachgefragt.
Der Markt für Computer und Videospiele boomt in Deutschland. Mittlerweile geben die Konsumenten mehr als 4 Milliarden Euro im Jahr für Spiele, Konsolen oder anderes Zubehör aus. Aber davon wird praktisch nichts hier hergestellt. Die Konsolen bauen fast ausschließlich japanische Hersteller. Die Spiele-Blockbuster kommen aus den USA, Kanada, Frankreich oder Polen. Felix Falk, der Chef des Branchenverbands Game, blickt deswegen ziemlich nüchtern auf den kleinen Anteil, den die deutsche Industrie an diesem Milliardenmarkt hat.
Auch wenn hier natürlich der Umsatz sehr stark ist, wird der hauptsächlich mit Spielen und Entwicklung aus dem Ausland gemacht. Also das heißt, die deutschen Entwicklerinnen und Entwickler, die hier Spiele machen in Deutschland, die sind noch nicht so gut in der Lage, da weltweit ihre Spiele zu vertreiben. Nur 5% des Umsatzes mit deutschen Spielen wird tatsächlich mit deutschen Entwicklungen gemacht.
In Deutschland fehlen noch die großen Entwicklerstudios, die einen Blockbuster wie Call of Duty oder Assassin's Creed auf den Markt bringen könnten. Die Kosten in der Entwicklung solcher Spiele belaufen sich auf mittlerweile zwischen 100 und 200 Millionen Euro. Typisch für eine deutsche Produktion sind eher Bildungsspiele wie Squirrel und Bear, also Eichhörnchen und Bär.
Die beiden da, das sind Squirrel und Bär. Die wohnen im Wald. Der Bär mag gern Honig und das Squirrel mag gern Nüsse.
In dem Spiel können Kinder Englisch lernen. Es wird von Fachleuten empfohlen und hat diverse Preise eingeheimst. Es ist aber grafisch weit entfernt von der Opulenz der Blockbuster. Die Entwicklungskosten liegen deutlich unter 1 Million Euro. Linda Kruses Firma The Good Evil hat das Lernspiel entwickelt. Für die Kölnerin ist die nun gestartete staatliche Förderung sehr interessant. Damit sind für ein Spiel bis zu 200.000 Euro Zuschuss möglich. Der Nachfolger von Squirrel und Bear wird in diesem Jahr aufgelegt und soll teilweise durch das Geld vom Staat finanziert werden, hofft Linda Kruse.
Wir sind ja im Kindersegment unterwegs, machen viele Kinder- und Jugendspiele. Da ist es halt immer schwierig, Förderung im klassischen Spielesinn zu bekommen, weil der Markt halt relativ klein ist. Und das heißt, für uns ist es halt eine Chance, das Spiel dann überhaupt in einem Umfang entwickeln zu können, den wir halt sonst gar nicht stemmen könnten.
Nur zum Vergleich. Wer das Spiel auf dem Handy spielen möchte, muss dafür weniger als 5 Euro bezahlen. Die Blockbuster gehen für 60 bis 80 Euro über die Ladentheke. Ob die in Zukunft auch aus Deutschland kommen? Die neue Förderung sei grundsätzlich richtig, findet Björn Bartholdy. Der Wissenschaftler ist Experte für die Computerspielebranche an der Kölner TH. Ihm fehlt allerdings die Durchschlagskraft.
Ich halte die Summe zwar grundsätzlich für, sagen wir mal, noch zu klein, um ganz große Produktionen dauerhaft nach Deutschland zu holen, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
Dass es noch ambitionierter geht, hat aus Sicht von Björn Bartholdy Kanada gezeigt. Dort habe der Staat die Entwickler deutlich umfangreicher gefördert.
Die einem Studio für jeden Arbeitsplatz, der in der Spielindustrie geschaffen wird, 10.000 kanadische Dollar pro Jahr anbieten. Das sind natürlich massive Anreize.
Mit Erfolg. Mittlerweile ist Kanada einer der weltweit wichtigsten Standorte für die Computerspielindustrie. Welchen Weg die deutschen Hersteller nehmen werden, ob sie weiter kleine Simulatoren, Handygames oder Lernspiele entwickeln oder umsatzstarke Titel auf den Markt bringen, das wird sich so schnell nicht zeigen. Experten wie Björn Bartholdy und Felix Falk vom Branchenverband Game gehen davon aus, dass es frühestens in 3 Jahren erste Erfolge geben könnte.
Martin Schütz war das. Strafzölle als Druckmittel gegen illegale Migration. Die Drohung von US-Präsident Trump gegen Mexiko wird von den Zeitungskommentatoren einhellig verurteilt. Ein Auszug in der Wirtschaftspresseschau.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, Trumps Rücksichtslosigkeit gegenüber Mexiko ist lehrreich für andere Länder. EU-Kommissare und Regierungschefs, die mit Amerika ein Freihandelsabkommen aushandeln wollen, müssen sich die Frage stellen, lohnt sich die Mühe überhaupt? Es lauert das beständige Risiko, dass der Gemütsmensch Trump getroffene Vereinbarungen ignoriert, kaum haben seine Unterhändler den Verhandlungstisch verlassen. Doch es könnte sein, dass Trump seine Hand überreizt. Einiges deutet darauf hin, dass die amerikanische Wirtschaft weniger kraftvoll ist, als die Konjunkturkennziffern zeigen. Auch die Süddeutsche Zeitung findet, Trumps ebenso rücksichtsloses wie rechtswidriges Verhalten gegenüber Mexiko sollte auch für alle anderen Staaten eine Warnung sein, die sich noch für Freunde der Vereinigten Staaten halten. Das gilt nicht zuletzt für die NATO-Partner in Europa. Für sie lautet die Lehre, diplomatische Regeln und völkerrechtliche Verpflichtungen sind Trump egal. Die USA sind unter diesem Präsidenten weder ein verlässlicher Verbündeter noch ein vertrauenswürdiger Vertragspartner. Die Volksstimme aus Magdeburg weist darauf hin, dass sich Trump anlässlich seines Staatsbesuchs auch in die britische Innenpolitik einmische. Er nennt sich selbst Mr. Brexit, rät zu einem EU-Austritt ohne Deal. Die Folgen würden ganz Europa treffen, aber was schert das einen Trump? Oppositionsführer Corbyn nennt die Trumpschen Einwände einen völlig inakzeptablen Eingriff in die Demokratie unseres Landes. Wohl gesprochen, doch es wird Trump nicht davon abhalten, weiter Ratschläge zu verteilen. Und was aus Großbritannien werden soll, ist nicht seine Sache, sondern die der Briten. Zum Schluss noch kurz zu den Sorgen der Logistikbranche wegen des Fahrermangels. Dazu heißt es in der Neuen Osnabrücker Zeitung, Frauen für den Beruf begeistern zu wollen, ist ein löblicher Ansatz. Er wird das Problem jedoch nicht lösen. Denn die Gründe für den Fachkräftemangel sind vielfältig und nicht geschlechterspezifisch. Da sind zum einen die Arbeitsbedingungen, gerade mit Blick auf die Fernfahrer. Hinzu kommt das miserable Image von Berufskraftfahrern in der Gesellschaft. Dabei würde ohne ihre Dienstleistung kein Supermarktregal gefüllt oder Möbelhaus beliefert werden.
Und mit dieser Wirtschaftspresseschau endet Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Deutschland heute und Petra Ensminger. Hier verabschiedet sich Sina Fröndrich.